In Deutschland ist es auch in anderen Ländern teilweise so, eine klassische Trennlinie zwischen dem Disziplinblock Sprint, der nach 400 Metern aufhört, und dem Disziplinblock Lauf, der ab 800 Metern anfängt. Das wird auch in Trainerausbildung sehr deutlich. Das ist in vielen Vereinstrainingsgruppen, das ist in Kadertrainingsgruppen genau der Fall. Gleichwohl sind die 400 Meter und die 800 Meter in vielen Aspekten einander ähnlich und bedingen oder können mit sehr ähnlichen Training bedient werden. Und es gibt vor allem, wenn man auf die internationale Bühne guckt, durchaus einige Athleten, die in beiden Disziplinen sogar Weltspitze sind.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik-Podcast. In der aktuellen Folge spreche ich mit Trainer Andreas Gries aus Hamburg. Und dabei geht es um den Artikel 400 Meter und 800 Meter zusammen denken aus der aktuellen Zeitschrift Leichtathletiktraining. Denn beide Disziplinen haben mehr miteinander gemeinsam, als viele denken. Und deshalb sprechen wir darüber, warum es sinnvoll ist, Trainingsansätze für 400 und 800 Meter zu kombinieren und welche Vorteile dies für die Identifikation und Förderung von Talenten mit sich bringt.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann herzlich willkommen, Andreas.
Hallo.
Ja, Andreas, freut mich, dass du mal wieder im Podcast am Start bist. Du warst ja schon das ein oder andere Mal hier zu Gast im Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Für alle, die dich aber noch nicht kennen, magst du dich vielleicht noch mal kurz selbst vorstellen?
Oh, das ist immer so schwierig, ne? Wo fange ich da an? Wo sitzt die Priorität? Ich bin Ex-Athlet über 400 und 800 Meter. Das wird heute, glaube ich, noch ein Thema werden. Ich bin Trainer in Hamburg, sowohl bei meinem Verein Hamburg Running als auch beim Landesverband ehrenamtlich als Landestrainer für den Lauf und bin hauptamtlich sozusagen, also beruflich Chefredakteur des Magazins Leichtathletiktraining.
Und du hast es angesprochen, du warst selbst 400 und 800 Meter, 400 Meter Sprinter, 800 Meter Läufer. Und weshalb wir uns heute Abend zusammengeschaltet haben, ist tatsächlich ein Artikel aus der aktuellen Leichtathletiktraining und zwar 400 Meter und 800 Meter zusammendenken. Wenn du diesen Artikel mal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen könntest, wäre das super. Und dann würde ich vorschlagen, steigen wir auch mal richtig in die Materie ein.
Ja, das wird schwierig mit 2, 3 Sätzen. Ich versuche trotzdem, die Kernbotschaft runterzukommen. Wir haben in Deutschland ist es auch in anderen Ländern teilweise so, eine klassische Trennlinie zwischen dem Disziplinblock Sprint, der nach 400 Metern aufhört, und dem Disziplinblock Lauf, der ab 800 Metern anfängt. Das wird auch in Trainerausbildung sehr deutlich. Das ist in vielen Vereinstrainingsgruppen, das ist in Kadertrainingsgruppen genau der Fall. Gleichwohl sind die 400 Meter und die 800 Meter in vielen Aspekten einander ähnlich und bedingen oder können mit sehr ähnlichen Training bedient werden. Und es gibt vor allem, wenn man auf die internationale Bühne guckt, durchaus einige Athleten, die in beiden Disziplinen sogar Weltspitze sind, kann man sagen. Und das führt dazu, dass zunehmend wieder, kann man vielleicht auch sagen, darüber nachgedacht wird, inwiefern es sinnvoll ist, diese beiden Disziplinen sowohl im Training enger zu verzahnen, als auch, und das ist, glaube ich, noch das Entscheidendere, in der Identifikation und der Sichtung von Talenten.
Du hast es jetzt angesprochen, es gibt viele Überschneidungen, gerade auch im Training, aber auch international, dass es viele starke 800 als auch 400 Meter Sprinter gibt. Ich würde direkt mal einsteigen mit der Identifikation von möglichen Talenten, weil ich glaube, das ist so immer ein sehr, sehr wichtiger Ansatzpunkt, gerade wenn man mit jüngeren Athleten zusammen trainiert. Was sind denn da so, ich sag mal, besondere Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man über beide Strecken ein gewisses Talent hat?
Ja, im Grunde sind das so ein bisschen Alleskönner, diese Athleten, die wir suchen, oder Athletinnen und Athleten, die wir suchen. Im Beitrag gehen wir auch ziemlich detailliert auf Testbatterien ein, Leistungsdiagnostiken, die auch ein bisschen als Forschungsprojekt mit betrieben wurden. Aber wenn wir es vom wissenschaftlichen versuchen, ein bisschen runterzubrechen, sind das zunächst einmal Athleten, die wirklich auch extrem schnell sein können, also auch gute 30 fliegend etc. laufen können. Und das ist natürlich zu einem großen Teil auch genetisch schon mal mitgeprägt. Und das sind Athleten, die dadurch klassischerweise schon mal sehr schnell auch einen Fokus im Sprint bekommen, auch in der Sichtung. Das sind aber gleichzeitig diese 400, 800 Meter Kandidaten Athleten, die eine sehr hohe aerobe Ausdauer mitbringen. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass die irgendwie 3 Stunden am Stück laufen können, sondern die sogenannte VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme als Basis beispielsweise dort, extrem gut ausgeprägt ist und im besten Fall, wenn wir jetzt von jungen Athleten reden, sogar schon extrem gut ausgeprägt ist, ohne dass dort sehr viel Trainingsfleiß reingeflossen ist. Ich glaube, ich habe es aus der Sicht des Landestrainers auch so ein bisschen beschrieben. Das sind Athleten, die können sehr gut sprinten, die scheuen im Zweifel jetzt auch nicht davor weg. Wenn du sagst, laufen wir eine halbe Stunde Dauerlauf, das können die. Also da gibt es ja auch Sprintertypen, die dann wirklich auch extreme Probleme schon damit
hätten. Ja, kenne ich.
Und wenn wir in den Bereich V2 Max gehen, dann würden wir das klassischerweise übertragen, beispielsweise auf eine 2000 Meter oder auf einen halben Cooper-Test oder sowas. Die können da überdurchschnittlich abschneiden, obwohl sie da vielleicht noch nicht viel gemacht haben. Es gibt immer noch diese Sonderfälle, dass es auch Athleten gibt, die können da theoretisch gut abschneiden, können es aber praktisch nicht, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, weil sie da wirklich so wenig gemacht haben, dass wenn du die jetzt irgendwie sagst, 6 Minuten oder 2000 Meter best you can, die sich da sehr schwer einschätzen können. Das ist dann häufiger auch bei Quereinsteigern der Fall. Da kommt man dann bei Leistungsdiagnostik natürlich noch ein bisschen weiter. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Und dann reden wir ja bei Talenten entweder auch von Respondern, also Leuten, die auf Trainingsreize gut reagieren. Und das sind dann entsprechend natürlich auch die Leute, die in diesen Bereichen auf Training gut reagieren.
Und du hast gesagt, bestimmte Tests werden da gemacht, Cooper-Test, 2000 Meter Lauf, VO2-Max-Werte. Hast du da konkrete Zahlen, die du vielleicht so in den Raum schmeißen kannst? Oder ist das wirklich eine ganz individuelle Sache, die dann vielleicht auch in den Vergleichsgruppen von anderen Trainings, mit anderen Trainingskolleginnen und Kollegen angesetzt werden muss? Oder gibt es da auch einfach harte Zahlen?
Es ist so ein bisschen im Versuch der Macher, härtere Zahlen rauszubekommen, aber wir haben auch im Beitrag ein paar so in den Raum geworfen. Da geht es aber dann auch wirklich schon um Kandidaten für internationale Spitze. Man muss das, glaube ich, da auch nochmal ein bisschen runterbrechen, aber es ist schwierig, einen festen Wert reinzusetzen. Das ist ja eine Problematik, die haben wir ja auch bei irgendwie allen Kadernormen etc. Bist du jetzt, wenn du knapp drunter bist, dann schon irgendwie nicht mehr der Kandidat dafür. Ich glaube, das Entscheidendere ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das ein Athletentyp, der diesem Phänomen entspricht oder der diesem Typus entspricht. Und gerade wenn wir in einer Talentidentifikation reden, also irgendwie U16, U18, habe ich ja in der Regel auch nicht so krass viele Werte. Also weder habe ich irgendwelche VO2-Max-Werte, Laktatbildungsraten, ist nicht der Standard, dass ich die habe. Und auch die Datenmenge ist halt bisher noch nicht so groß, dass man da irgendwie verlässliche Informationen haben kann, dass man sagt, okay, das und das ist es. Dann nähern wir uns ein bisschen an, aber natürlich auch da mit der kleinen Testgruppe, sage ich mal, die man hat an Bundeskaderathleten, die da bisher durch diese Combine-Testbatterie gelaufen sind.
Ja, in dem Artikel wird ja auch der 800-Meter-Combine angesprochen. Ich habe im letzten Jahr auch schon ein bisschen mit Georg Schmidt darüber gesprochen. Das war ja, waren, glaube ich, 2 Testtage hier in Frankfurt, wo sehr, sehr viele Daten gesammelt wurden. Zielte das auch darauf zu erkennen, gibt es da noch unentdeckte Talente oder kann man das Training vielleicht in die eine oder andere Richtung noch optimieren? Und wie sah dieser Testtag bzw. diese beiden Testtage denn konkret aus?
Ja, es sind tatsächlich 3 Tage. Es beginnt quasi mit einem 100 Meter Querstrich 30 Meter Fliegentest. Also das wird in einem 100er, der leicht fliegend ist, werden auch die Teilstrecken rausgenommen, wo gleichzeitig eine Laktatbildungsrate bemessen wird. Also da kann man vereinfacht gesagt sagen, pro Sekunde diese Voll-All-Out-Ballern, wie viel Millimol Laktat entstehen da. Jetzt kriege ich wahrscheinlich von den Sportwissenschaftlern für die sehr simple Beschreibung ein bisschen auf den Deckel, aber dass man so ein Gefühl dafür hat, wie viel Energie kann der Athlet aus dem im Wesentlichen dann ja anaerob-laktaziden System überhaupt in schneller Zeit bereitstellen. Da ist tatsächlich so ein bisschen die Erkenntnis, das kann auch zu viel sein für den Athletentyp 400, 800. Also sprich, wenn man sehr schnell sehr viel Laktat produzieren kann, kann das auch zu viel sein. Da sind wir wieder bei dem Fall, wo wir nicht genaue Werte haben und das auch von Athlet zu Athlet, Körpergröße, Körpergewicht muss man, glaube ich, alles ein bisschen einpreisen. Aber das ist durchaus so eine Erkenntnis, da ist nicht mehr gleich unbedingt besser. Gleichwohl gibt es auch welche, die da zu wenig Energie bereitstellen können, die sich schwer tun werden, schnelle Angangszeiten beispielsweise einfach zu realisieren. Zweiter Testtag ist im Wesentlichen ein 600-Meter-Testlauf All-Out. Da gibt es dann natürlich auch eine hohe Laktatrate am Ende. Kann man so ein bisschen sagen, auch Laktattoleranz und der 600er an sich. Und dritter Testtag ist ein VO2-Max-Stufentest auf dem Laufband. So, da könnte man jetzt so ein Spider-Netz, ein Diagramm aufmachen, was sind Stärken, Schwächen von den einzelnen Athleten. Und da geht es auch so ein bisschen erstmal darum, rauszuerkennen über die Zeit auch, das sind ja dann Jugendkader-Athleten, im Wesentlichen gewesen, auch ein paar Erwachsene, auch dann auf der langfristigen Entwicklung und die Ergebnisse dann in den 800-Meter-Wettkämpfen und in den Saisons, um so ein bisschen so ein Gefühl für die verschiedenen Athletentypen zu kriegen. Und das Zwischenfazit ist so ein bisschen, es gibt 800-Meter-Spezialisten, es gibt auch diese klassischen 800-1500-Meter-Läufer, die einfach Läufer sind, aber es gibt durchaus 400-800-Meter-Kandidaten und die gehören halt entsprechend adressiert. Und was so ein bisschen jetzt schon die Zwischenerkenntnisse sind halt, was ich gerade angedeutet habe, es kann in der Kaltbildungsrate auch zu viel sein. Das ist dann halt individuell zu entscheiden. Vor allem dann die Aufgabe der Heimtrainer, ist das was, wo ich was tun muss, dass ich die pushe, weil sie vielleicht zu niedrig ist. Ist es etwas, wo ich sehr behutsam sein muss, dass ich sie nicht zu hoch schiebe? Und das ist häufig auch was ich im Saisonverlauf, also wenn man dann bei der Periodisierung, entsprechend austarieren muss für die Wettkampfphase. Gleichzeitig bei Schnelligkeit und VO2 Max umso besser. Und auch das sieht man mittlerweile zunehmend, diese alte Erkenntnis, ich kann nicht Ausdauer und Schnelligkeit gleichzeitig trainieren. Das ist so halt sehr verkürzt dargegeben. Es ist so verkürzt sogar eigentlich falsch. Und das sind eigentlich für die langfristige Entwicklung, die Hauptparameter, die zu entwickeln sind. Die maximale Geschwindigkeit und die VO2 Max.
Ist das ein Event bzw. eine Auswertungsreihe, die jetzt jedes Jahr stattfinden soll, dieser 800-Meter-Combine? Oder ist es geplant, das eher in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ins Leben zu rufen?
Da bin ich tatsächlich als quasi nur Beobachter gewesen, nicht der Hauptadressat dieser Frage, ob dir das sagen kann. Ich glaube, grundsätzlich ist das Interesse schon da, das auch weiterhin zu machen. Es wurde jetzt schon dreimal gemacht. Ich weiß von Bestrebungen des Disziplinenbereichs 400 Meter, sich da halt auch mehr anzudocken, auch mehr zu gucken in diese Testbatterien. Und ich glaube, dass der DLV insgesamt schon auch in die Richtung denkt. Aber ich bin, was DLV angeht, natürlich Beobachter von außen.
Du hast die 400 Meter jetzt angesprochen. Mir sind tatsächlich auch so ein bisschen die 200, 400 da in den Sinn gekommen, wenn du sagst, es wird zu schnell zu viel Laktat aufgebaut. Es gibt ja auch einige 200 Meter Sprinter, die dann mit dem Gedankenspiel mal auf die 400 zu wechseln. Aber wenn da, ich denke mal, auch diese Problematik auftaucht, dass zu schnell zu viel Laktat aufgebaut wird, dass es ja dann auch bei den 400 schon zum Problem werden könnte. Wobei das jetzt tatsächlich nicht Thema unserer aktuellen Folge sein soll. Du hast jetzt auch schon so einige Erkenntnisse aus diesem 800-Meter-Combine angesprochen, auch dass die Trainingsmittel oder die Trainingsmethoden da hier und da angepasst werden sollten. Wie früh so im Training sollte man eigentlich damit beginnen, Athleten auf ihr Potenzial für die beiden Distanzen zu testen? Also du hast eben die U18, U16 angesprochen. Ist das so dieser Altersbereich, wo man mit sowas anfangen sollte?
Ja, ich gucke, was das angeht, natürlich ziemlich aus der Sicht von einem Landestrainer, der nominell vor allem in dem Bereich U16, U18 seine Aufgabenbereich hat. Und wenn wir uns ganz klassisch angucken, ist die U16 der Bereich, wo man aus dem Grundlagentraining kommt oder Ende des Grundlagentrainings sich für einen Disziplinblock spezialisieren soll. Und wenn wir halt sagen, dass 400 Meter Sprint sind und 800 Meter Lauf, kommen wir genau vor dieser Problematik, dass ich schon glaube, dass jemand mit 15 Jahren Also mit 15 Jahren bin ich noch im Wesentlichen 100 und 300 Meter gelaufen und ich bin halt später auch bei den 800 angekommen. Sprich, wenn wir diese Leute systematischer finden wollen, die potenzielle 800 Meter Läufer sind, müssen wir uns in dem Alter eventuell Gedanken machen, was bedeutet das für einen langfristigen Trainingsaufbau? Und ich glaube, deshalb macht es Sinn, in der U16 diese potenziellen Kandidaten zu beobachten, zu identifizieren, entsprechend auch mit den Heimtrainern in den Dialog zu treten. Und sie nicht zu sehr eindimensional in irgendwas einzuklassen. Da rede ich jetzt noch nicht von Tests etc. Wenn man U16-Athleten anschaut, machen die in der Regel sowieso mehrere Disziplinen, auch mehrere Laufdisziplinen noch. Wenn sie zu deutschen Meisterschaften wollen, müssen sie seit diesem Jahr sowieso einen Disziplinblock, also auch einen Blockwettkampf machen. Das heißt, ich habe in der Regel von diesen Leuten, wenn ich jetzt wirklich, sag mal, so im Bereich Langsprinter dabei sind, habe ich ein 100-Meter-Ergebnis, ich habe ein 300-Meter-Ergebnis. Wenn die irgendwie einen Landeskader-Test machen, müssen die auch einen Cooper-Test machen. Darüber kann man reden, wie sinnvoll der ist, aber ich habe theoretisch diese Werte. Und häufig, das ist meine Erfahrung, habe ich auch 800-Meter-Werte. Sprich, ich kann die schon mal so ein bisschen in der Relation setzen. Und das ist dann halt schon mal gefährlich. Ich würde nie nur von den Wettkampfergebnissen ausgehen, sondern deshalb dann auch der Dialog mit dem Trainer. Naja, wie viel macht er denn? Wenn er sagt, der ist die 800, der Junge in 200 gelaufen, wir haben nicht einmal für 800 trainiert. Ist das schon mal eine interessante Aussage, wenn dann die 300 Meter Zeit stimmt. Weil ich dann sehe, okay, da ist ein theoretisches Potenzial, ohne dass man da viel gemacht hat. Genauso, wenn die 300 Meter und 800 Meter Zeit gut ist und die 100 Meter Zeit aber, sagen wir mal so, bedenklich, was einen Sprint angeht, dann könnte da auch ein limitierender Faktor sein. Dann sollte ich mich zumindest auch da im Training wieder unterhalten, wie viel wurde denn für die einzelnen Disziplinen gemacht. Und da ist dann halt die Gefahr, wenn wir Leute zu schnell in einen Bereich setzen. Und häufig ist es ja auch in den Vereinen so, zumindest in den größeren Vereinen ist es dann ja so, dass die ab der U18 in den Disziplinblock kommen von der Trainingsgruppe. Sind sie in der Sprintgruppe oder in der Laufgruppe? Und ich glaube, da müssen wir dazu hingehen, dass wir da halt ein bisschen offengeistiger sind als Trainer alle. Also, dass ich weiß, wenn ich als Sprinttrainer jemanden habe, der 400 Meter läuft, der aber tendenziell vielleicht Stärken nach oben hat, dass ich den anders trainieren muss als den 400 Meter Läufer, der 100, 200 und 400 läuft. Und wo auch bei 400 Meter wirklich nach 350 Metern schon gefühlt die Lust nach unten geht. Und das heißt, so, und andersrum auch der potenzielle 800 Meter Läufer, der vielleicht auch ein, zwei Unterdistanz 400 Meter Rennen macht, aber wo 1500 Meter vielleicht auch gar nicht so die gute Gedanken sind, den muss ich auch anders trainieren. Den werde ich in der Regel, das ist ja auch ein bisschen der Ansatzpunkt von diesem 800 Meter Modell gewesen, wenn ich den jetzt 120 Wochenkilometer mache, dann mache ich den kaputt. So, das bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, wir sind da zu häufig zu ideologisch unterwegs. Wir müssen wirklich genauer gucken, was ist das für ein Athletentyp, was tut dir im Training gut und nicht so Schublade 400 Meter, Schublade 800 Meter, Schublade Lauf, Schublade Sprint denken.
Du hast ungenutzte Potenziale. Warst du schon einmal in einer Situation, in der du dich gefragt hast, warum das letzte Fünkchen zur neuen Bestleistung noch fehlt? Es liegt oft an ungenutzten Potenzialen. Du denkst, du machst schon alles, um besser zu werden. Aber mit meinem 1:1 Coaching kann ich dir beweisen, dass da noch mehr geht. Gemeinsam entdecken wir deine versteckten Stärken und heben deine sportliche Leistung auf das nächste Level. Möchtest du endlich wissen, welche Potenziale du noch nicht nutzt? Dann schreib mir jetzt eine E-Mail. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Beste, ich biete dir ein kostenloses Erstgespräch an, um herauszufinden, wie ich dir am besten helfen kann. Wenn man dann so ein Talent gefunden hat, dass da eine Athletin oder ein Athlet sowohl über die 400 als auch über die 800 stark sein kann, wie kann denn da so das Training gestaltet werden? Also wie unterscheiden sich die Trainingsmethoden für, ich sag mal, solche Mischtypen von diesen klassischen Trainingsmethoden für reine Sprinter beziehungsweise reine Mittelstreckler?
Ja, ich glaube, was wichtig ist, es bedeutet nicht, dass ich, wenn ich jetzt als 800 Meter Sicht denke, dass ich jemanden unter Distanz orientiert trainiere oder andersrum Überdistanz orientiert, sondern es ist schon ein eigenständiges Trainingsmodell für 400 und 800. Und was häufig auch, glaube ich, der Fehler ist, häufig wird bei einem 800 Meter Läufer viel für 400 Meter trainiert oder viel aus dem klassischen 400 Meter Training übernommen, wenn ich das Gefühl habe, der ist untenrum zu langsam. Und es geht in dem Denkmodell eigentlich genau andersrum, dass ich stärkenorientiert trainiere. Also ich habe jemanden, der ist gut über 400 Meter und gut über 800 Meter und deshalb trainiere ich in dem Kombimodell und nicht die Angangszeit ist zu langsam. Das sind natürlich relevante Faktoren, aber davon reden wir nicht, wenn wir über das 400-800 Meter Modell reden. So, und danach rede ich also stattdessen von Leuten, die entweder 400 und 800 laufen oder eine Distanz schon als Hauptdistanz haben, aber die andere deutlich als zweitbeste Distanz haben, sagen wir es mal so. Das sind aus 400 Meter Sicht dann Leute, die halt haben so klassische Einteilungen, wie viel Prozent sind aerob, wie viel Prozent sind anaerob bei der Energiebereitstellung. Das ist mit großer Vorsicht zu genießen, weil das von Athlet zu Athlet sehr schwankt. Aber das sind dann beispielsweise in den Fällen auch klassischerweise Leute, die einen guten aeroben Anteil haben bei 400 Meter. Es wären Leute, die dann klassischerweise vielleicht auch ein paar Meter mehr machen. Da reden wir aber auch nicht von klassischem Dauerlauf, sondern mal sowas wie Fahrtspiele, 1 Minute, 2 Minuten zügiger, langsamer im Winter beispielsweise, solche Sachen. Während der 400 Meter Flyer, der wirklich eigentlich von den 200 Metern kommt, sich deutlich mehr mit, sag mal, Ballern beschäftigt. Und andersrum bei den 800 Metern, wenn ich von den 800 Metern her denke, wird das nicht derjenige sein, der 20 Kilometer Longrun macht. Es gibt durchaus 800 Meter Läufer, für die das passend ist. Aber in diesem Kombimodell ist der dann auch eher unterwegs, beispielsweise mit Fahrtspielen etc. Das heißt, wir beschäftigen uns aus Läufersicht relativ wenig dann mit Schwellentraining, machen wir auch, ist aber mehr Mittel zum Zweck, um die VO2 Max zu trainieren. Also auch da beispielsweise eine deutlich geringere Kilometeranzahl, tendenziell einen höheren Anteil auch an Sprint- und Krafttraining, als es bei Läufern der Fall ist, wenn sie die 800 sehr von, ich sag mal so eine klassische Trainingsgruppe, 800 ist Marathon, wir sind eigentlich im Wesentlichen Lauf unterwegs und die 800er machen halt mal die Intervalle schneller. Und letztlich ist es ein bisschen eine Mischform. Aber ich glaube, wo ein großer Fokus einfach ist, ist in VO2-Max-Training, dass es sinnvoll ist, sprich in der richtigen Intensität, bestenfalls mit sehr kurzen, aktiven Pausen. Und das ist, glaube ich, gerade für 400-Meter-Läufer was Ungewöhnliches. Und auch ich habe bei den 800, obwohl ich von den 400 kam, das noch gekannt, dass ich Läufe mit sehr, sehr langen Pausen gemacht habe. Und wir haben im Vorprogramm gesprochen, ich habe mit einem Athleten ja mitgemacht, deshalb bin ich auch gerade noch K.O., da haben wir beispielsweise halt Ein Teil des Trainings waren 10x200 Meter. Die 200er waren in etwa 35. So der Junge, den ich trainiert habe, hat so Potenzial 1,54 zu laufen. Sprich, es ist relativ weit vom Renntempo weg. Ist im V2 Max-Bereich. Und die Pause war dann halt auch 100 Meter Traben, sind auch 35 Sekunden etwa. Und das sind so Einheiten, die in einem klassischen 400 Meter oder 800 Meter Training relativ selten vorkamen früher, glaube ich.
Wie sah das bei dir aus? Was war bei dir eine typische Einheit?
Eine gute Frage. Ich habe das immer gar nicht so sehr im Kopf. Also ich glaube, diesen V2 Max-Bereich haben wir sehr häufig dann doch auch durch Intervalle 600, 400 und sowas bedient. Allerdings mit relativ langer Pause. Ich wäre damals auch nicht in der Lage gewesen, da sind wir bei dem Punkt langfristig vorbereiten, so ein Training aufzubauen. Und da wird es dann halt entscheiden, wenn ich in U16er, U18er muss ich vorbereiten. Das kannst du nicht von Anfang an, so 1-1, 3-4 Kilometer im V2 Max und Bereich. Da reden wir von einem Tempobereich roundabout 3 Kilometer Bestzeit vielleicht bei einem Erwachsenen oder 5 Kilometer Bestzeit. Und das mit einer Pause, die maximal genauso lang ist wie die Belastung. Und bei klassischen Mittellangstrecklern, also ich rede mal von 15 und 5000, also diese Goldstandard-Einheit sind irgendwie so 3 Minuten in der Belastung sein und dann 2 Minuten vielleicht eine aktive Pause. Also das ist ganz entscheidend, dass wir weiterhin traben oder so und nicht stehen bleiben. Ich bin auf jeden Fall früher immer stehen geblieben. Und das fällt auch diesen 400, 800 Meter Typen sehr schwer, so lange. Und das ist auch nicht zwingend nötig. Es ist zwar immer noch schön, wenn man es auch entwickeln kann. Aber da machen wir halt viel dann über diese beispielsweise 200er oder wir machen beispielsweise auch 100er mit der gleichen Pause.
Du hattest ja am Anfang auch die internationalen Spitzenathletinnen und Spitzenathleten angesprochen, die eben über beide Strecken sehr, sehr starke Zeiten abliefern. Sind da gibt es da auch direkte Kontakte vielleicht zu anderen Trainerinnen und Trainern, um da vielleicht einen Erfahrungsaustausch auch zu ermöglichen? Oder sind das jetzt tatsächlich reine Beobachtungswerte, die dazu geführt haben, hey, wir müssen hier tatsächlich auch nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen, weil international funktioniert es ja auch anders?
Ja, es ist ja, glaube ich, grundsätzlich ja wichtig, dass man nicht ein System einfach übertragen kann von einem anderen Athleten. Ich glaube, das ist sowas, was die Kernbotschaft ist. Es halt, muss sehr individuell angepasst sein. Aber es gibt sehr viel Austausch. Ich glaube, bei der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, hatten wir über den Trainerkongress in Dänemark gesprochen. Und in dieser 400 Meter, 800 Meter Szene wird sich durchaus auch viel ausgetauscht. Ich bin da als dann doch eher Redakteur und Landestrainer in Hamburg ja nicht so häufig dabei, aber ich weiß, dass es irgendwie in Potsdam, wenn alle gleichzeitig im Trainingslager gibt, so Trainersitzungen gibt, dann mehr oder weniger dann Pizza essen oder was auch immer sie essen, wo dann ging auf Instagram auf jeden Fall entsprechende Fotos rum, wo sehr viel gefachsimpelt wird. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einige Trainer, die Athleten in dem Bereich betreuen, auch durchaus sehr offen sind, wenn man sie mal auf Instagram anschreibt und sich austauscht, weil man doch gegenseitig halt auch voneinander lernen kann und weil man halt nicht einfach den Trainingsplan von jemand anders kopieren kann und den auf seinen Athleten stülpen kann.
Andreas, gibt es zu diesem ja doch noch recht neuen Trainingskonzept auch vielleicht auch schon die ein oder anderen Erfahrungswerte mit Athletinnen und Athleten, die vielleicht schon eine ganze Weile in diesem Trainingsmodus trainieren?
Eine ganze Weile halt leider gar nicht so viele. Ich weiß, dass der Georg halt wirklich auch sehr gezielt Leute sucht. Und ich glaube, in seiner aktuellen Trainingsgruppe sind jetzt wirklich auch ein paar vielversprechende jüngere Leute, denen man aber auch einfach noch Zeit geben muss. Also ich glaube, die kommende 800-Meter-Generation hat viele potenzielle 400, 800-Meter-Typen. Und grundsätzlich gibt es, glaube ich, auch noch viele Kandidaten, die eine gute Chance haben, von 400 auf 800 umzusteigen, weil die Grundlagen auf 400 Meter da teilweise jetzt auch passender zu dem Modell gelegt wurden. Georg hat am Beispiel Patrick Schneider, was glaube ich ziemlich prominent auch durch die Szene ging, dass er war ja ein Jahr auch im 800 Meter Bundeskader, beschrieben, warum da halt dieser Umstieg nicht funktioniert hat. Da sind wir wieder ein bisschen bei der Laktatbildungsrate, die relativ hoch war und der Mangel an Zeit sozusagen, weil es halt relativ spät in der Karriere die Entscheidung getroffen wurde. Das heißt, wir haben, wenn man so bösartig will, bisher eher den Anführungsstrichen Misserfolg. Ich glaube aber, dass sich das definitiv also in Deutschland ändern wird. Ich kann auf meinem bescheideneren Niveau sagen, dass es definitiv ein Trainingsmodell ist, was funktioniert. Und wo zunehmend, also das ist halt einfach Wissen, was jetzt mehr verbreitet werden muss. Und es braucht Trainer und Athleten, die sich auch einfach trauen, das zu machen, umzusetzen. Und ich glaube, es sind manchmal halt auch nochmal ein paar dicke Bretter, die man hier und da bohren muss, weil es sind einfach neue Gewohnheiten. Aber ich bin zuversichtlich, dass es ein Weg ist, der attraktiv ist und der auch dann entsprechende Erfolge hervorbringen wird. Wahrscheinlich, also bin ich halt nochmal so meine persönliche Überzeugung, dass es bei den Frauen sogar noch ein bisschen vielversprechender sein wird als bei den Männern. Schlicht und ergreifend dadurch, dass sie auf beiden Distanzen etwas länger unterwegs sind und dadurch vermutlich auch der aerobe Anteil ein bisschen größer sein wird oder es leichter fällt, diese VO2max in den Wettkampf zu transportieren.
Also wäre so deine Botschaft an Trainerinnen und Trainer, Athletinnen und Athleten, habt Mut und probiert es einfach mal?
Ja, eigentlich ist die Kernbotschaft die ich fast immer bei jedem Thema Trainern sage, guckt aufs Langfristige. Und das Langfristige in diesem Trainingsmodell ist halt, dass man die Option für beide Distanzen offen hält und an den Stärken orientiert und nicht nur auf die eine Saison oder auf den nächsten Wettkampf guckt. Und es ist gerade bei jüngeren Athleten ist es, glaube ich, eine entscheidende, dass man sich mehr Optionen offen hält. Gerade wenn man beispielsweise, ich habe es ja selber gemerkt, bei den 400 einfach nicht mehr weiterkommt. Wenn man das 400 Meter Training dann so gestaltet hat, dass ein späterer Umstieg auf die 800 Meter möglich ist, dann hat man wie bei so einer mehrstufigen Rakete noch 5 Jahre Karriere, die vielleicht sehr erfolgreich sein können. Macht man es vorher nicht, hat man einfach diese Chance nicht. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Mehr Austausch vielleicht zwischen 400 und 800 Meter Trainern, Athleten und auch einfach diese Perspektiven im Kopf haben.
Für alle Trainerinnen und Trainer, die dieses Thema spannend finden und vielleicht sich auch noch mal ein bisschen genauer mit der Materie beschäftigen wollen, verlinke ich die Leichtathletik-Training, den Shop natürlich in den Shownotes hier in der aktuellen Folge. Denn im Artikel ist das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter beschrieben. Auch die ein oder andere Infografik und Tabelle ist mit aufgeführt. Und Georg, ich gehe auch davon aus, wenn man vielleicht auch noch mal Kontakt zu dir sucht, wenn man die ein oder andere Frage hat, passt es für dich auch, wenn ich deine E-Mail-Adresse oder auch deinen Instagram-Account mit in die Shownotes packe?
Ja, sehr gerne. Also das ist ja tatsächlich ein Thema, wo ich auch sehr Austausch interessiert bin. Das ist halt irgendwie so ein Herzensthema von mir. Ich glaube, da ist sehr viel Musik drin. Und ich habe auch hin und wieder mal Leute, die bei mir hospitieren. Also wer nicht so weit weg von Hamburg ist und einfach mal vorbeikommen will, der kann auch das tun. Das kann man auch ansprechen.
Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte, Andreas. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.